So, guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und Freunde aus nah und fern und natürlich auch unsere Täuflinge, die heute ihren großen Tag haben. Seid alle recht herzlich gegrüßt und wir dürfen uns grüßen in dem teuren Namen unseres guten Hirten, der dem verlorenen Schaf nachging, um es zu suchen. Und er sagt dann in dieser Stelle im Lukas-Evangelium, in diesem Gleichnis: Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über die 99 Gerechten, die der Buße nicht bedürfen, so sinngemäß. Also ich denke, das ist die große Freude, die wir haben dürfen, dass Gott dem Einzelnen, diesem einen Schaf nachgeht. Und ich denke, als solche dürft ihr euch heute auch fühlen. Und über solche darf auch diese Freude sein im Himmel, so wie der Herr Jesus es gesagt hat, aber auch nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden, so dürfen wir dieses Zeugnis der Taufe heute wieder ablegen vor der sichtbaren und auch der unsichtbaren Welt. Ich möchte einleitend nur eine Bibelstelle lesen. Wir haben ja heute zwei Botschaften, die wir dann hören dürfen. Von dem her möchte ich es jetzt relativ kurz machen, aber ich denke, es gebührt sich an dieser Stelle immer auch eine Stelle zu lesen, die mit der Taufe etwas zu tun hat. Und da ist mir auch ein Vers beim Lesen hängen geblieben aus dem ersten Timotheusbrief, den ja Paulus an seinen Sohn im Glauben schreibt, also ein sehr persönlicher Brief an einen Nachfolger Jesu Christi. Und auch hier in diesem Brief erwähnt er im Prinzip einmal dieses Ereignis, das auch er, der Timotheus, erleben durfte. Aber ich denke, so sind sich die Ausleger eben einig, dass er mit dieser Stelle auch eben das Zeugnis der Taufe gemeint hat, dass Timotheus hinter sich hatte. Und ich möchte hier lesen aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, die Verse 11 und 12, wo er hier ihm schreiben darf: Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Zuerst schreibt er hier ja aber, denke ich ja, eigentlich an alle Gläubigen: Du aber, o Mensch Gottes, wer möchte sich nicht als Mensch Gottes bezeichnen, wenn er ein Kind Gottes ist? Und er spricht zwar zu ihm, aber ich denke, das soll auch für uns letztendlich eine Ermahnung sein, eine Aufforderung sein: Fliehe diese Dinge, dass die Welt uns ja nicht gefangen nimmt von diesen Dingen, die uns abbringen möchten von diesem rechten Weg. Aber er sagt auch in Vers 12, dass es ein Kampf ist, ein täglicher Kampf, ein Kampf bis zum Ende unseres irdischen Weges. Darum sagt er hier: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben. Und dann erinnert ihn an dieses gute Zeugnis, das er selbst auch abgelegt hat. Und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Und das möchte Gott auch in der Taufe, eben, dass wir dieses Zeugnis, das, was der Herr Jesus im Inneren persönlich getan hat, auch nach außen hin bekunden, bezeugen vor vielen Zeugen. Und als solche Zeugen dürfen wir uns heute auch fühlen oder uns bezeichnen. Wir sind Zeugen dessen, dass ihr eben diesen Schritt getan habt, dass ihr bezeugt, dass ihr errettet seid und dann eben es öffentlich bekundtun möchtet vor allen den hier Anwesenden, vor den Gläubigen, vor den Verwandten, Bekannten, je nachdem, wer alles in unserer Mitte ist. Das ist ein Zeugnis für jedermann, für die sichtbare und diese unsichtbare Welt und so auch heute in unserer Mitte. Soweit das Wort Gottes, dann dürfen wir noch uns erheben, soweit es möglich ist, und dem Herrn diese Stunde anbefehlen. Ja, treuer Gott und Vater, wir danken dir für diesen ersten Tag der Woche, wo wir uns hier wieder versammeln dürfen in deiner Gemeinde und wo wir dein Wort auch hören dürfen, die Botschaft auch hören dürfen, dieses gute Evangelium und dieses Evangelium von dem guten Hirten, der diese 99 zurücklässt und dem einen nachgeht. Und danke, dass wir auch heute wieder ja, Gläubige und Geschwister vor uns haben dürfen, die dieses bezeugen und erleben durften und dieses auch in dieser Taufe ja heute öffentlich bekunden möchten und kundmachen dürfen. Und danke, dass wir auch diese Möglichkeit haben, diesen Befehl und diesen Auftrag des Herrn auszuführen, diese Menschen, die gläubig geworden sind, zu taufen auf deinen Namen hin, auf deinen Auftrag, auf deinen Befehl hin, Herr Jesus. Und danke, dass wir es auch in Freiheit tun dürfen und danke, dass wir auch ja, bis zum heutigen Tag auch bewahrt worden sind und dass auch die Täuflinge alle heute Morgen hier sein dürfen, die diesen Schritt auch tun dürfen. Und danke, dass wir dir auch diesen Tag und diesen Morgen und diese Stunde anbefehlen dürfen, dass du zum Ziele kommst mit jedem Einzelnen von uns, mit jedem Einzelnen auch von den Täuflingen. Und schenke einfach Gnade, dass auch hier dieses gute Bekenntnis auch abgelegt werden darf und dass auch hier wir uns immer wieder mit Freuden an diesen Tag zurückerinnern durften, wo wir dir, dem Lamme, gefolgt sind, auch in der Taufe, auch in der Wassertaufe. Segne jetzt auch dazu heute Morgen noch dein Wort, das wir hören und verkündigen dürfen und lass es auch nicht leer zurückkommen, lass es einfach auch von dir, von dieser Hirtenliebe auch kündigen. Danke, dass du es bist, der jedem Einzelnen nachgeht. Amen. Amen.
Ich denke, es ist heute ein wichtiger Tag, obwohl, ich habe es ja am Mittwoch schon gezeigt, die Taufe eines gläubig gewordenen eigentlich was Selbstverständliches ist. Und von daher sind wir heute dem Herr Jesus gehorsam, indem er den Taufbefehl ausführt, aber eigentlich ist es normal. Für euch ist hier ein großer Tag. Ich möchte unsere Bibelstelle dazu lesen. Eine ganze Passage aus Apostelgeschichte 8, Vers 26. Hier wird ein Mann getauft, der keine guten Voraussetzungen hatte. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf, wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer. Das ist ein Eunuch, ein Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus: Tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja, lesen, und er sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese: Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer sprach: Siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, und er zog voll Freude seines Weges. Philippus aber wurde in Asdod gefunden, und er zog umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Das ist eine der eindrücklichsten Begebenheiten der Heiligen Schrift, und wenn man den Text näher untersucht, ich sage es mal so, dann erschrickt man fast. Zuerst haben wir Philippus, er war ein ganz entscheidender Mann, er war einer der Diakone, die in Apostelgeschichte 6 zum Diakon geweiht wurden, hatte aber parallel dazu von Gott her eine Berufung als Evangelist, das steht dann in der Apostelgeschichte 21, und er hatte einen großen Wirkungskreis. Wir finden ihn in Jerusalem, wir finden ihn in Samaria und wir finden ihn hier an dieser Straße nach Gaza bei Asdod, und wir finden ihn später in Caesarea, da ist er der Gastgeber dann von den Gläubigen. Und er hat hier eine wirkliche Berufung von Gott, und er ist gehorsam und sein Herz ist bereit zu hören, was Gott ihm sagt. Und jetzt kommt ein Mann, ich glaube nicht, dass ihr als Täuflinge so schlechte Voraussetzungen hattet. Weil hier ist etwas, das ist dramatisch. Man muss sich das einfach vom Bibeltext her genau ansehen. Und zwar, es heißt hier, es war ein Äthiopier, ein Kämmerer, da steht im Grundtext ein Eunuchos, also ein Eunuch, Verschnittener, ein Gewaltiger, der Kandake, der Königin von Äthiopien, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Also auf Deutsch, er war ein Finanzminister. Er war der Finanzminister der äthiopischen Königin und er war ein Eunuch. Er war verschnitten, er war kastriert, er war also praktisch verstümmelt. Und jetzt kommt das Drama. Ich lese uns 5. Mose 23, Vers 2. Und zwar, dieser Mann hatte Sehnsucht nach Gott. Er hatte wirklich Sehnsucht nach Gott, wollte Gott dienen, hat gesehen, dass der Gott Israels der wahre Gott ist. Und er wollte zum auserwählten Volk zu Israel gehören. Aber er konnte nicht dazugehören. Er konnte sich nicht zum Judentum bekehren. Er konnte nicht zum Gott Israels gehen, aus einem ganz einfachen Grund. Es heißt im 5. Mose 23, Vers 2, es soll kein Verschnittener noch Verstümmelter in die Gemeinde des Herrn kommen. Das heißt, nach dem alttestamentlichen Gesetz durfte er nicht zum Volk Gottes gehören. Das heißt, er war der elendste aller Menschen. Er hatte Sehnsucht nach Gott, aber er konnte nicht kommen, weil er ein Eunuch war. Wisst ihr, dieser Mann geht nach Jerusalem, wohl in der Hoffnung, dass er Gott findet. Es war ja bei euch auch so, dass ihr irgendwann begonnen habt, Gott zu suchen. Irgendwann hat der Herr durch den Heiligen Geist in euren Herzen gewirkt und er hat euch gesucht. Und so war es hier. Aber er war ein elender Mensch. Er konnte nicht, weil er ein Eunuch war. Er konnte nicht zum Volk Israel gehen, er war erledigt. Wisst ihr, und ich denke, dass er in einer gewissen Enttäuschung von Jerusalem, wo er in den Vorhof der Heiden ging, um zu anbeten, dass er hier zurückkam und dann wohl in seiner Verzweiflung sich zum Wort Gottes gewendet hat, das Beste, was er tun konnte, und hat sich dem Wort Gottes zugewandt und liest Jesaja. Und der Herr Jesus macht es durch den Heiligen Geist so, dass er genau die Stelle aufschlägt im Jesaja, wo letztendlich vom Herr Jesus, vom Lamm Gottes, vom Erlöser die Rede ist. Und da wird was dann getan, was Römer 10, 17 sagt, wie Gott grundsätzlich Wiedergeburt wirkt. Dort heißt es, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Und im 1. Petrusbrief, Vers 3 und Vers 23, geht die Bibel nochmals auf diese Tatsache ein und erklärt uns hier, wie Gott das handhabt. Und ich denke, das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch der Grund, warum wir das Wort Gottes verkündigen. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Wisst ihr, wie das genau geht? Das ist ja das Interessante, das erklärt die Bibel nicht. Aber sie sagt grundsätzlich, für eine Wiedergeburt ist der Same das Wort Gottes. Und das ist bei euch passiert. Bei jedem anders. Wie das genau bei euch passiert ist, ihr habt es uns ja bezeugt, aber es ist bei jedem anders passiert. Irgendwann hat das Wort Gottes angefangen zu wirken, hat der Heilige Geist euch lebendig gemacht. Und genau das ist hier passiert bei diesem Eunuch, der ja eigentlich resigniert hatte, der ja keine Chance hatte. Er konnte kein Jude sein, Heide wollte er nicht sein, er wollte Gott dienen, aber es ging nicht. Er hat nie was vom Herrn Jesus gehört. Und jetzt kommt das Herrliche, das Wunderbare. Die Bibel sagt ja klipp und klar, er ist gekommen, um Sünder zu retten. Und er liest ausgerechnet die Stelle und es hört Philippus, kein Zufall. Gott schickt ihn hin an die richtige Stelle. Er hört die richtige Botschaft. Und dann kommt das suchende Herz. Und das war bei euch sicher auch so, dass ihr gefragt habt. Ihr habt ja dann irgendwann, wenn der Heilige Geist am Herzen wirkt, dann suchst du ja Gott. Dann willst du ja gerettet werden. Und er fragt jetzt, wer ist das? Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Wenn ein Mensch einmal anfängt, vom Herrn Jesus zu sagen, wer ist das? Die Antwort ist klar. Als Paulus auf der Straße nach Damaskus, wo man Jesus vom Pferd geworfen wurde, und dann kommt sofort der Schrei: Wer bist du, Herr? Und der Jesus, wenn er sich offenbart, dann macht er es deutlich. Er sagt sofort zu ihm: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Das heißt, der Jesus offenbart sich grundsätzlich, und das ist sein Ziel, dass er sich offenbart, und genau das Gleiche passiert hier. Er stellt die entscheidende Frage, und jetzt beginnt Philippus als Evangelist. Als Evangelist einfach. Wenn man schon fragt, wer ist das? Und dann so eine Bibelstelle, geht er hin und zeigt ihm das Entscheidende. Er predigt ihm der Herr Jesus. Er predigt ihm. Das steht jetzt nicht hier, aber das ist klar, wenn du ganze Bibeltexte siehst. Er predigt ihm Vergebung der Sünde, Reinigung durch Jesu Blut, Rettung durch der Herr Jesus allein. Das alles predigt er ihm, das alles gibt er ihm. Und jetzt kommt was Einfaches. Ich habe mir das auch überlegt. Dieser Gottesfürchtige, der so hoffnungslos war, kriegt plötzlich die Hoffnung. Nicht durchs mosaische Gesetz komme ich zu Gott, sondern der Herr Jesus rettet mich. Ich weiß nicht, ob der Philippus ihm erklärt hat, dass der Jesus das Gesetz erfüllt hat, aber er sieht plötzlich, ich brauche letztendlich das alttestamentliche mosaische Gesetz nicht mehr, ich brauche Jesus allein. Und das ist auch der Grund, warum wir euch taufen. Wir taufen euch nur aus einem Grund. Ihr habt uns glaubhaft bezeugt, dass ihr den Herr Jesus angenommen habt. Es geht nur um den Herr Jesus bei allem. Taufe ist nur ein öffentliches Bekenntnis. Das ist eine öffentliche Bekanntmachung eures Glaubens. Aber in Wirklichkeit ist das Entscheidende in euren Herzen viel vorher passiert, als ihr den Herr Jesus aufnahmt. Genau das Gleiche, was hier der Kämmerer tut. Er nimmt den Herr Jesus auf. Die Bibel beschreibt es jetzt in Kurzform, aber er hat den Herr Jesus aufgenommen. Und jetzt stellt er die entscheidende Frage: Was hindert mich, getauft zu werden? Woher wusste der Mensch von Taufe? Natürlich, die Juden hatten auch eine Taufe. Sogenannte Mikwe, dreifaches Untertauchen, Reinigungstaufe. Die ist aber dauernd passiert. Philippus muss ihm wohl nicht nur das Evangelium erklärt haben, sondern auch, dass wenn jemand der Herr Jesus annimmt als Erlöser, das als Zeichen davon, dass das geschehen ist, er sich öffentlich taufen lässt. Und jetzt fragt er, was hindert denn mich, getauft zu werden? Jetzt kommt eine ganz entscheidende Aussage. Er sagt, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann ist es erlaubt. Wisst ihr, die Bibelstelle ist, wenn man ganz einfältig der Bibel glaubt und keine Trickserei anwendet, ist ein absolut eindeutiges Verbot einer Kindertaufe. Das ist das Verbot, jemanden zu taufen, der nicht wiedergeboren ist. Ich habe jetzt eine Anfrage von einer Schwester bekommen, die hat gesagt, ich war ein Mitläufer in der Gemeinde. Ich habe mich einfach taufen lassen, weil es dazugehört hat. Das ist in den Kreisen üblich, wo sie herkommt. Jetzt fragt sie mich, was ist jetzt? Ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen wegen der Taufe. Ich habe klar geschrieben, du musst dich nochmals taufen lassen, weil deine Taufe gilt überhaupt nicht. Eine Taufe macht nur Sinn, wenn du wiedergeboren bist, wenn du gläubig bist. Dann darfst du getauft werden, das ist bei euch passiert. Das ist das Wichtigste auch heute Morgen. Es ist 100-mal wichtiger. Markus 16,16 sagt, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Das heißt, die Taufe gehört dazu, auch zur völligen Erlösung, dass man hier den ganzen Weg geht. Aber wenn sich jemand nicht taufen lässt, wird er wegen dem nicht verdammt. Das Entscheidende ist der Herr Jesus. Die Taufe ist nur das Zeugnis. Und das ist mir heute Morgen das Wichtigste. Ihr habt den Herr Jesus aufgenommen, ihr habt ihn im Herzen. Ihr seid Gottes Kinder und darum darf er heute Morgen getauft werden. Jetzt sagt er klipp und klar, ja, Philippus gibt dann das Zeugnis. Und dann machen sie was ganz einfach, sie halten den Wagen an. Ich möchte nochmal betonen, er ist ein Finanzminister. Wisst ihr, da kommt ein hergelaufener kleiner Evangelist, setzt sich beim Finanzminister auf den Wagen, ganz muss ich mal vorstellen, und fragt voll Sehnsucht. Und da siehst du, dass es kein Ansehen der Person gibt. Der Ärmste, der Reichste, der Angesehenste, der Nicht-Angesehenste muss gerettet werden durch den Herr Jesus. Und von daher fragt kein Mensch, wo ihr herkommt oder was ihr seid oder was ihr tut beruflich, interessiert nicht. Das Wichtigste heute Morgen ist, ihr habt ihn. Ihr habt Herr Jesus, ihr seid Gottes Kinder und alles andere ist zweitrangig. Und jetzt siehst du hier was Wunderbares. Er lässt den Wagen einfach halten, geht hinunter und tauft ihn. Wisst ihr, der Mensch würde sich ja gerne an Menschen hängen. Aus dem Grund macht Gott was ganz Einfaches. Er nimmt dem Finanzminister einfach den Philippus sofort weg, er entrückt ihn. Gut, war wohl zur Zeit der Apostel so, was ich denke jetzt nicht, dass das heute der Normalfall wäre. Auf jeden Fall, er nimmt ihn einfach hinweg. Und jetzt ist der Philippus allein. Und wisst ihr, was jetzt passiert? Dieser Mann, der voll Enttäuschung von Jerusalem kam, weil er als Eunuch nicht mehr zu Gott kommen konnte. Und da siehst du einfach diese gewaltige Tatsache, die auch für uns jetzt als Gemeinde ungeheuer wichtig ist. Die Bibel sagt, der Jesus ist gekommen, Sünder zu retten. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der Jesus rettet jeden, er rettet einen Eunuch. Da gibt es keine Grenze, er rettet den schlimmsten Sünder. Er hat in China einen Soldaten gerettet, der 150.000 Menschen in der Kulturrevolution erschossen hat. Er hat ihn gerettet, das Blut Jesu hat seine Sünder hinweggewaschen, genauso wie die, wenn jemand ganz normal bürgerlich lebt. Da sieht man das Gewaltige dieser Erlösung und bei dem Eunuch reicht es. Er braucht jetzt nicht mehr nach Jerusalem zu gehen, sondern jetzt gehört er zum neuen Jerusalem. Jetzt ist er ein Gotteskind, jetzt sagt die Bibel. Er zog seine Straße voll Freude. Er hatte Freude. Wisst ihr, jetzt ist die Frage heute Morgen, ich hoffe, dass ihr auch Freude habt, aber wir müssen einfach etwas ganz nüchtern sachlich feststellen, was ihr jetzt heute Morgen tut. Wir haben ja gesehen, ihr habt uns glaubhaft bezeugt, dass ihr die Wiedergeburt erlebt habt, dass ihr Gottes Kinder seid. Aber wir taufen jetzt nicht, weil wir das als christliche Praxis oder als Tradition sehen, sondern in Matthäus 28 sagt die Bibel, Vers 19, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, die Taufe ist ein Befehl. Also wenn ihr euch heute Morgen taufen lasst, seid ihr am Herr Jesus gehorsam. Ihr wart das erste Mal gehorsam, als er euch die Erlösung angeboten hat, dieses Gnadegeschenk der Erlösung, als ihr das angenommen habt, wart das erste Mal gehorsam, seid durchgebrochen. Darum redet die Bibel von Glaubensgehorsam. Seid zur Wiedergeburt durchgebrochen. Und jetzt seid ihr das zweite Mal gehorsam, indem ihr das tut, was der Jesus sagt. Er sagt, evangelisiert sie. Und wir wissen aus der Gesamtschrift, wenn sie zum Glauben gekommen sind, tauft sie. Das machen wir heute Morgen. Ihr seid also jetzt gehorsam. In Apostelgeschichte 2,38, da siehst du, dass die Apostel diesen Befehl auch ausgeführt haben. Hier sind natürlich die Juden, da gab es ein bisschen besondere Voraussetzungen. Er sagt hier, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und dann ganz einfach geht sie und taufet sie. Also sie haben die Juden getauft. Wenn ihr Apostelgeschichte 8 lest, da kommen Samariter zum Glauben. Die nehmen der Herr Jesus, der Heilige Geist fällt nicht, die Apostel müssen extra kommen, ganz besondere Situation. Aber bei allen ist alles gleich, bei den Juden, sie müssen getauft werden, wenn sie gläubig sind. Die Samariter, man tauft sie, wenn sie gläubig sind. Und dann natürlich das Wichtigste für uns, Apostelgeschichte 10, der Cornelius, das sind die ersten Heiden, die gläubig werden. Es ist wunderbar, was hier gepredigt wird. Er predigt ihnen, Vers 38, Jesus von Nazareth, der Herr Jesus. Er predigt Vers 40, dass er ihn aus den Toten auferweckt hat. Er predigt ihnen und sagt, Vers 43, alle Propheten geben Zeugnis, dass durch den Namen Jesus Vergebung der Sünde empfangen wird. Das ist bei euch auch geschehen, das ist ja das Wichtigste. Und in dem Moment fällt der Heilige Geist auf sie, weil sie im Glauben zustimmen. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ihr seid Heiden, ich bin Heide. Wir sind alle letztendlich aus den Heiden. Vers 47, kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, ist ja die Frage von Philippus, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir, und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Wisst ihr, ich sage es mal vorsichtig, wir haben jetzt eine Tatsache, die ist ungeheuer. Der Jesus befiehlt, er soll getauft werden, du siehst, an der ganzen Praxis der Apostelgeschichte, sie taufen jeden, der wiedergeboren ist, taufen sie sofort. Einzige Bedingung, es muss klar sein, dass er wiedergeboren ist, sonst taufen sie nicht. Und hier haben wir jetzt einen ganz entscheidenden Punkt. Und zwar, es wird auch bei der Evangelisation der Heiden, das sind wir, befohlen. Also wir haben einen ganz klaren Befehl Jesu, wir haben einen Befehl der Apostel, dass getauft werden sollte. Und von daher seid ihr gehorsam. Aber es ist ja die Frage, warum hat Gott ausgerechnet hier eine Taufe angeordnet? In Lukas 7, 29 erklärt die Schrift, was Taufe bedeutet. Und das ganze Volk, das ihn hörte, und die Zöllner, das waren die Sünder, gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Und damit sagt die Bibel, Taufe, und das ist auch für uns wichtig, ist was ganz Einfaches, man gibt Gott Recht. Und das ist jetzt für euch heute Morgen was ganz, ganz Wichtiges. Wenn ihr jetzt hier ins Wasser geht, dann ist das A, ein Befehl. Eigentlich wäre es völlig egal, ob wir versteht, warum das Gott wollte, was das für einen Sinn macht. Es ist einfach ein Befehl und Befehl führt man aus. Weil die Bibel sagt, seit eurer Wiedergeburt seid ihr Sklave Jesu Christi. Ein Sklave führt den Befehl aus. Und da ist er gesagt, tauft sie. Die Apostel haben gesagt, tauft sie. Von daher. Aber es ist doch schön, wenn man es versteht. Und sie sagt klipp und klar die Schrift, ihr gebt Gott Recht. Mit was gebe ich Gott Recht? Ihr gebt Gott mit dem Recht, was innerlich eigentlich passiert ist. Ich lese uns dazu 1. Korinther 12, 13, dort heißt es, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein getauft worden. Und hier haben wir die Tatsache, und es kommt in Galater 3, 27 nochmal, denn ihr alle, die ihr in Christus Jesus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Das heißt, als ihr gerettet wurdet, ihr habt das nicht gefühlt und nicht lokalisiert, das spürt man nicht, seid ihr in der unsichtbaren Welt aus dem Reich des Teufels herausgenommen, seid in das Reich Gottes hineinversetzt, also da ist ein ganz krasser Wechsel passiert, der Teufel hat euch nichts mehr zu sagen, ihr gehört jetzt zum Reich Gottes, und gleichzeitig sagt die Bibel, seid ihr durch den Heiligen Geist in den Leib Christi hineingetauft worden. Das heißt, ihr seid getauft worden mit dem Heiligen Geist. Das ist was Ungeheures. Und jetzt gehört ihr, so wie Korinther 12 sagt, zum Reich Gottes, zum Leib Christi. Ihr gehört zu einer anderen Welt. Ihr seid jetzt Kinder Gottes. Und in Kolosser 2,11 erklärt er das nochmals, was hier passiert ist bei dieser Taufe mit dem Heiligen Geist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Ist euch klar, was das heißt? Ihr seid innerlich beschnitten am Herzen. Das war ja das Problem von Moinuch. Der konnte nicht beschnitten werden, weil er ein Verschnittener war. Aber jetzt wird er im Herzen beschnitten. Seht, wie perfekt Gott das gelöst hat. Durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Zum Textzusammenhang sieht man, dass nicht die Wassertaufe ist, sondern die Taufe mit dem Heiligen Geist. Also sagt die Bibel einfach, alles was hier jetzt geschrieben steht, dem stimmt ihr uneingeschränkt zu. Naja, es gibt natürlich noch Bibelstellen, die das Gleiche sagen, aber viel radikaler. Und das bezeugt ja auch. Wisst ihr, ihr bezeugt heute, wir waren verloren. Das wird symbolisiert, so wie ihr jetzt hier sitzt, mit eurer trockenen Kleidung. Dann sagt die Bibel, ihr wurdet durch die Gnade Gottes, durch Jesu Blut gereinigt und derselbe Sekunde in den Leib Christi hineingetauft. Er hat euch die Sünde vergeben. Derselbe Sekunde werdet ihr in den Geist getauft. Ihr seid vollständig getränkt. Ich sage es einmal profan. Nass geworden vom Heiligen Geist. Vollständig innerlich getränkt. Überflutet. Und wenn ihr jetzt nachher ins Wasser geht, bezeugt ihr genau das. Ihr bezeugt jetzt, Drucker, ich war nicht gerettet. Ich war verloren. Ich war ein Sünder. Und jetzt gehe ich ins Wasser. Und genau das, was hier passiert, so wie der Andreas euch nachher untertaucht, das ist nur ein Bild, so hat der Herr Jesus euch vollständig im Heiligen Geist untergetaucht. Jetzt kommt ihr heraus, völlig nass. Er sagt die Bibel, genau das ist passiert. Jetzt seid ihr Kinder Gottes, ihr habt den Heiligen Geist, ihr seid im Heiligen Geist getränkt. Und genau das wollte Gott, dass ihr dem zustimmt. Ihr bekennt hier etwas, was innerlich bei euch passiert ist. Aber es geht weiter. Galater 2,20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wisst ihr, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Bibel sagt, mit diesem Getauftwerden in der Heilige Geist seid ihr mit Christus gekreuzigt. Wisst ihr, ihr habt eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, mit der Wiedergeburt, habt ihr das Recht an euch selbst verloren. Ihr seid jetzt mit Christus gekreuzigt, ihr gehört jetzt ihm. Und jetzt sagt die Bibel, was ich jetzt im Fleisch, also im Körper, was ich jetzt noch lebe auf dieser Erde, das lebe ich im Glauben an den Herr Jesus und ich lebe jetzt nicht mehr mir selber. Also ihr bezeugt hier nicht nur, dass ihr gerettet seid, das ist der eine Punkt, sondern ihr bezeugt auch, dass ihr Gott Recht gebt, dass ihr Sklave Jesu Christi seid und kein Recht mehr an euch selber habt. Wisst ihr, und alle wir von der Gemeinde, die getauft sind, erinnert euch, ich bin am 3. Oktober 76 bin ich getauft. Und manchmal musst du dich erinnern, was bei dieser Taufe war. Du hast ja innerlich hier eine Wiedergeburt erlebt, hast das bezeugt, aber du hast auch bezeugt, dass du jetzt am Herr Jesus lebst. Und von daher müssen wir uns bei der Taufe auch fragen, was ist mit unserem Versprechen? Haben wir es gehalten? Haben wir es nicht gehalten? Was haben wir getan? Und dann vielleicht kommt auch die Zeit, da man muss wieder Buße tun. Und für euch ist es jetzt wunderbar, ihr könnt jetzt hier das öffentlich bekennen. Und damit könnt ihr diesen Tag nehmen wie ein neuer Startschuss, dass ihr jetzt anfangt und sagt, so Herr, jetzt habe ich es öffentlich bezeugt, jetzt will ich es auch tun. Wenn ihr noch Bereiche in eurem Leben habt, wo ihr es noch nicht realisiert habt, legt euch einfach mehr Jesus auf den Altar, dann ist der Sinn aus der Taufe vollständig erfüllt. Und ich sage es mal so, Taufe spielt eine viel größere Rolle, als wir denken. Bei uns spielt es keine so große Rolle. Gut, wenn du Kirchengemeinderat bist und dich taufen lässt, wirst du ausgeschlossen, also darfst du kein Kirchengemeinderat mehr sein. Wenn du ein Jude bist und lässt dich taufen, wenn du orthodox bist, dann wirst du beerdigt, dann bist du tot für die Familie. Wenn du ein Hindu, ein Moslem oder ein Buddhist bist, in der Regel, sie lassen dich in Ruhe, wenn du sagst, du hast dich bekehrt, bis sie dich taufen lässt. Das ist auch hochinteressant. Ihr habt es jetzt noch relativ leicht. Aber die Taufe ist ein ungeheuer wichtiges Zeugnis vor der geistlichen Welt. Und in dem Moment, wie ihr getauft seid, ist ein Unterschied. Jetzt ist es öffentlich. Wisst ihr, es ist nicht hinterrum. Es ist öffentlich. Und damit bekennt man sich auch zum Herrn Jesus. Muss man ganz klar sagen, ich bin jetzt getauft. Jetzt bin ich ein Gotteskind. Jetzt habe ich das volle Programm. Jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt lebe ich ihm. Wisst ihr? Und von daher ist die Taufe etwas Wunderschönes für euch. Ein wunderschöner Tag, wo ihr voll Freude bezeugen könnt, dass ihr Gotteskinder seid. Aber es ist natürlich noch was anderes. Es ist die große Verpflichtung, das, was ihr jetzt sagt, wo ihr Gott drüber Recht gebt, dass ihr es auch tut. Könnt ihr das? Ja. 2. Korinther 4,13 sagt, mit der Wiedergeburt habt ihr den Geist des Glaubens bekommen. Ihr könnt das alles tun, was geschrieben steht. Zum Zweiten sagt Hebräer 4,15, dass der Herr Jesus Mitleid mit euren Schwachheiten hat. Also braucht keine Angst haben. Sobald ihr euch immer Jesus auf den Altar legt, hat er Mitleid mit euren Schwachheiten und er hilft euch, dass ihr es könnt. Wichtig ist, dass ihr jetzt innerlich, auch wenn ihr ins Wasser geht, euch dessen bewusst seid, was hier passiert. Also ihr sagt dieser Gemeinde und der himmlischen Welt, wir sind Gottes Kinder. Gleichzeitig sagt ihr, wir dienen jetzt ihm. Ihr seht, der Tag ist sehr wichtig, auch für diese Dinge. Da passiert auch geistlich etwas. Das Wasser ist Wasser. Das ist nicht mystisch, das ist nichts Besonderes. Das ist nur ein Zeugnis. Aber innerlich, wenn ihr dem wirklich zustimmt, dann passiert etwas. Wisst ihr, was dann passiert? Dann erlebt ihr was Ähnliches wie bei eurer Taufe mit dem Heiligen Geist bei der Wiedergeburt. Dann wird der Heilige Geist eure Herzen neu in Besitz nehmen und dann könnt ihr ihm wirklich dienen. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Bevor wir weitermachen, möchte ich beten. Wenn wir uns erheben. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für meine Geschwister, dass sie hier vor uns stehen jetzt und dass sie bezeugt haben, glaubhaft, dass sie dich aufgenommen haben als Erlöser, dass sie gerettet sind, dass sie Gottes Kinder sind und dass sie auch bereit sind, dieses Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt abzulegen, dass sie in einem Geist zu einem Leib getauft sind, dass sie zu deinem Leib gehören, wiedergeboren sind, zu einer lebendigen Hoffnung, Vergebung der Sünden haben, Gottes Kinder sind. Und dass sie auch bereit sind, dir Recht zu geben, indem sie wirklich sich als Sklave von dir sehen und bereit sind, dir dem Lamme zu folgen, wohin du gehst. Gib ihnen besondere Gnade an diesem Tag und erbarm dich ihnen auf aller Ebene. Und auch uns, dass wir beginnen aufzustehen und dir dem Lamme zu folgen, wohin du gehst. Zu deiner Verherrlichung, und das soll auch dieser Tag sein, deine Verherrlichung, weil du unser Retter bist, der uns erlöst hat, zu deiner Verherrlichung. Dass du verherrlicht wirst und durch dich, der Vater im Himmel. Amen.
So, vielen Dank für diese Botschaft. Es ist immer wieder erstaunlich, welche neue Gedanken so in diesen altbekannten Bibelstellen stecken. Das war mir auch noch nicht so bewusst, dass eigentlich dieser Kämmerer keine israelische Hoffnung hatte, also keine Hoffnung für das alttestamentliche Volk Gottes durch diese Zerschnittenheit, die er hatte, an seine Leib. Und doch hat Gott hier einen Weg gefunden, um auch diese suchende Seele zu retten. Das ist immer wieder wunderbar. Und ich bin auch vorher so durch den Kopf gegangen, also wo ich dieses Taufbecken gesehen habe, das stand ja schon an vielen Plätzen. Das erste Mal noch in der Buchtalstraße, wo wir im Keller getauft haben, im unteren Stock. Und ja, es ist eigentlich schön zu sehen, die Treue Gottes, wie er es doch so bestimmt hat, dass wir diese Pflicht haben, eben die gläubig gewordenen zu taufen. Und das wollen wir doch immer wieder tun. Das letzte Mal, habe ich auch nachgeschaut, war vor 2 Jahren, im August hatten wir die letzte Taufe. Es ist also auch doch wieder auch an der Zeit gewesen, diese Taufe durchzuführen. Wobei es immer so ist, dass die Initiative nicht von uns ausgeht, von der Gemeinde, sondern es kommen dann immer Menschen und sagen, wann ist die nächste Taufe? Und dann wissen wir, es ist wieder soweit. Wir haben jetzt auch noch die Kinder aus der Kinderstunde mit dazu genommen, dass sie es auch sehen können. Und wir haben es dann so, dass zuerst die Schwestern getauft werden und dann anschließend die Brüder. Gut, wir machen es dann so, dass ich von jedem Täufling zu Beginn erst eine kurze Zusammenfassung auch von dem, was wir am Mittwoch hören durften, gebe, in möglichst 2, 3, 4 Sätzen, je nachdem, wie umfangreich auch das Zeugnis gewesen war. Und die erste Schwester, die wir jetzt taufen, ist die Johanna Metzig. Bei ihr war es etwas ausführlicher, ihr Zeugnis. Es war 3 Seiten und relativ klein geschrieben. Es war sehr viel Input oder wie man das sagt, also sehr viel Beschreibung dessen, wie sie den Herrn Jesus gefunden hat. Von dem her ist es bei ihr jetzt auch etwas länger, was ich hier zusammenfassen möchte. Aber ich denke, du kannst gleich ins Wasser steigen dann. Sie kommt ja aus Geisingen, aus der Familie Metzig. Sie beginnt ihr schriftliches Zeugnis, wie gesagt, mit diesem Liedvers. Du fragst, wie weißt du's, dass er lebt im Herzen wir. Und ihre Eltern fanden zum Glauben, als sie noch ein kleineres Kind war. Und dadurch hatte sie auch das Vorrecht, geistliche Nahrung zu bekommen, wie sie es auch geschildert hat. Sie kam dann auch zu uns in die Gemeinde, die Familie, und von dem her auch zur Kinderstunde am Sonntag, aber auch zum Teenagerkreis und auf die Zeltlager. Und sie hat diesen kindlichen Glauben, denke ich, immer gehabt, auch dann von Kind auf, von Jugend auf, und hat gewusst, Gott hat mich lieb und er hat mich erschaffen. Sie wusste um Gott, dem sie letztendlich auch verantwortlich war. Und sie schreibt auch, weil ich ein sündiger Mensch bin, musste Jesus für mich sterben. Aber dann kommt auch, wie etwas oft in den jungen Lebensjahren, die Zeit der Pubertät, und das ist mir auch aufgefallen, also fast jeder beschreibt oder benutzt dieses Wort in seinem Zeugnis von diesem Doppelleben. Also wenn man dann im christlichen Bereich Sonntag für Sonntag in die Gemeinde geht, da ist doch die Gefahr, dass man unter der Woche im Alltag ein anderes Leben führt. Das war, also wie gesagt, immer wieder auch bei unseren jungen Geschwistern der Fall und auch bei ihr. Aber sie ist ein Mensch, die sehr viel nachdenkt und sehr viel sich Gedanken macht und dadurch auch letztendlich Interesse bekommen hat, die Bibel zu studieren. Und ein Vers hat sie dann besonders getroffen in diesem Ganzen, was sie hier erkennen und lesen durfte. Dieser eine Vers aus Markus 15, Vers 38, wo sie auch erkennen durfte, dass das für sie von Gott geschehen ist und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Gott hat diesen Vorhang auseinandergerissen und hat es möglich gemacht, dass wir Menschen wieder zu Gott kommen. Wenn man das Zeugnis liest, ist es sehr intellektuell, also es ist auch so, wenn ihr euch mit ihr unterhaltet, dann müsst ihr euch also auf einiges gefasst machen. Sie hat sehr viele Gedanken und sehr viel Wissen, auch aus der Philosophie. Zum Beispiel eine Aussage hat sie auch in ihrem Zeugnis geschrieben, diesen lateinischen Ausspruch cogito ergo sum. Wer weiß, was es heißt. Cogito, also cognito, ist vielleicht, ist vom Englischen her, ergo sum, also ich denke, darum lebe ich. Und ich denke, das zeigt auch etwas, wie sie sich in ihrem ganzen Dasein vor Gott letztendlich verantwortlich gefühlt hat. Und wie gesagt, sie möchte aber auch diesen letzten Schritt auch tun, um öffentlich durch das Zeugnis der Taufe bekennen, dass sie von ganzem Herzen an Jesus Christus als ihren persönlichen Retter glaubt. So hat sie es auch formuliert.
Genau, liebe Johanna. Und gerettet werden wir durch den Glauben. Weder durch Bildung, noch Intellekt, noch Stand, noch Rang spielt gar keine Rolle. Und sie hat gesagt auch, dass sie so Selbstzweifel hatte, sich selber anzunehmen und so. Und das ist wunderbar an unserem Herrn, dass wir auch in ihm und bei ihm Identität finden. Durch ihn und bei ihm zu sein. Und so darf ich dich fragen, glaubst du von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus Christus dein Erlöser ist und den Vorhang zerrissen hat?
Ja, von ganzem Herzen.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Wir haben diesmal jetzt noch eine Besonderheit, und zwar, wir wollen immer den bis zum nächsten einen Liedvers singen. Das hat ein Bruder vorgeschlagen und ich denke, das ist eine sehr gute Idee, um auch diese Zeit kurz zu überbrücken. Und zwar das Lied Nummer 274 im Orangen Liederbuch. Es sind gerade 6 Verse, also für jeden Täufling einen Vers. Danket dem Herrn, wir danken dem Herrn. Als nächstes kommt unsere Schwester Susanna Wolfhardt. Ihre Eltern, die Christine und Jürgen Wolfhardt, sie haben sich, wo sie ja noch ein kleines Kind war, bekehrt. Und so durfte sie dann letztendlich auch in einem christlichen Elternhaus aufwachsen, durfte die Botschaft hören. Und seit ihrem 11. Lebensjahr kommen sie als Familie regelmäßig in die Gemeinde nach Albstadt. Und ab dem 13. Lebensjahr war sie dann auch entsprechend auch samstags immer im Teenagerkreis. Und da war es immer auch so. Und ich denke, das ist auch eine gute Einrichtung oder gute Gelegenheit. Sie, durch das, dass sie ja doch weiters weg waren, hat sie dann übernachtet bei einer Familie hier in Taifingen. Und mit dieser Schwester, das ist die Hanna, hat sie dann sich auch sehr lange und oft Gespräche geführt, dann bis in die Nacht hinein. Und ich denke, hier kann man dann dem suchenden Herz durch manchen guten Ratschlag geben aus dem Wort Gottes. Und das hat auch bei ihr gefruchtet, dass auch sie sich als Sünderin erkennen durfte und letztlich auch darüber wusste, dass es entweder in den Himmel geht oder in die Hölle. Dazwischen gibt es keine andere Möglichkeit. Und sie durfte sich dann vor 3 Jahren, also fast genau vor 3 Jahren, es war der 21. Juni, bekehren und durfte ihren Herrn Jesus als ihren guten Hirten annehmen.
Ja, liebe Susanna, du hast es doch schön gesagt, dass die anderen wohl dachten, du seist Christ. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Man kann wohl nach außen einen Schein haben und die anderen denken, man kann christliche Kleidung tragen, man kann christlich umhergehen, aber wie es im Herzen drin aussieht, ist doch nochmal ein ganz anderes Thema. Und was ich auch gut finde, wenn so ein junger Mensch schon nachdenkt über Leben und Sterben. Wenn man denkt, was kommt nach dem Tod? Was ist denn? Und da darfst du dir sicher sein, wenn du den Herrn Jesus im Herzen hast, so geht es in die ewige, unbeschreibliche, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. So darf ich dich fragen, glaubst du an den Herrn Jesus Christus als deinen Retter und deinen Erlöser?
Ja, von ganzem Herzen.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gut, dann singen wir den nächsten Vers. Lobet den Herrn. Als nächstes ist unsere Schwester Maike Hager an der Reihe. Sie kommt aus einer Familie mit drei Geschwistern, mit drei Mädchen. Und ihre Schwester ist die Verlobte vom Johannes, der sich dann nachher taufen lässt. Sie kommt auch aus einem gläubigen Elternhaus. Und wie gesagt, sie sind insgesamt drei Schwestern in diesem Elternhaus aufgewachsen. Und sie kommen seit 2009 hier zu uns in die Gemeinde. Auch Jungschar, Teenagerlager hat sie mitgemacht oder durfte sie dabei sein. Sie durfte sich, so wie sie beschrieben hat, dann 2013 bekehren. Dazwischen oder in dieser Phase war natürlich auch die Pubertät, so wie ich es vorher auch gesagt habe, wo sie mehrmals wieder zurückkommen musste zum Herrn Jesus, weil durch diese Sünde doch immer wieder mächtig geworden ist und die Welt letztendlich auch gezogen hat. Sie schrieb dann in ihrem Zeugnis, ich weiß, dass Jesus mich errettet hat und ich viele Wunder durch ihn erlebt habe. Darum möchte sie, dass auch ihr Leben ein Zeugnis für ihn ist, auch heute in der Taufe.
Ja, und der Hirte, der gute Hirte, der vorangeht. Und es ist schön, wie sie sagte, sie ist immer gläubiger Elternhaus aufgewachsen. Und das ist ein ganz großes Vorrecht, auch wenn das vielleicht manche gar nicht so zu schätzen wissen. Und für sie war immer normal, es gibt einen Weg zu Gott. Und das ist ein schöner Gedanke. Denn wenn es einen Gott gibt, dann gibt es nur einen Weg zu Gott. Und diesen Weg bist du betreten, hast du betreten, indem du den Herrn Jesus aufgenommen hast. Denn er sagt von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so darf ich dich fragen und du hast uns bezeugt, dass du ihm dienen möchtest und ihm folgen möchtest. Glaubst du an den Herrn Jesus Christus als deinen Retter und deinen Herrn?
Ja, von ganzem Herzen.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gut, dann singen wir den nächsten Vers. Die Reihe. Als nächstes ist unser Johannes Gerischer dran. Auch er kommt aus einem gläubigen Elternhaus, auch mit, so wie er es beschrieben hat, täglichen Andachten mit Gebet. Und als Kind mit 9 Jahren war er dann auch auf dem Jungschallager hier bei der Gemeinde dabei. Er hat selbst von sich bezeugt, dass er ein sehr lebensfrohes Kind war, aber auch ein sehr nachdenklicher Mensch, der häufig auch in seinen Gedanken gefangen war. Das ging dann so weit, dass es nicht nur eben Gedanken waren, sondern auch gewisse Zwänge, gewisse Ticks, wie er es auch am Mittwoch uns bezeugt hat. Und eine bewusste Entscheidung für Jesus hat er dann mit 12 Jahren getroffen. Er wusste um die ewige Verlorenheit, aber auch er hat in der Jugend dann dieses bereits erwähnte Doppelleben geführt und hat von sich bezeugt, dass er in dieser Zeit ein körperliches und seelisches Wrack eigentlich gewesen ist. Dann 2015 durfte er auf einer KJD-Freizeit teilnehmen und lernte dort seine jetzige Verlobte kennen, die ihm half, diese Bollwerke in seinem Kopf, also die Schrift spricht ja auch von Vernunftschlüssen, in denen wir oft gefangen sind, eben zu durchbrechen durch eben geistliche durch biblische Belehrung und Austausch mit ihr. Und er möchte jetzt auch hier dem Herrn gehorsam sein und diesen Schritt der Taufe tun.
Ja, lieber Jojo, Johannes, wir kennen uns schon recht lang. Und wir hatten schon im Teenie-Lager immer miteinander zu tun. Der Jojo ist ab und zu mal ein bisschen verspätet gekommen. Aber wir hatten auch immer wieder, und dann hatten wir ein paar Jahre mehr nicht so keinen Kontakt mehr. Und dann auch wieder auf dieser besagten KJD-Freizeit, denke ich, war das, wo wir uns auch mal länger ausgetauscht hatten. Und interessant, er sagte, immer wenn es mir schlecht ging, betete ich zu Gott. Ich hoffe, dass das jetzt anders wird. Ich bin mir hoffentlich sicher, dass das jetzt anders wird, denn machen wir es nicht so. Auch die anderen, die hier sind. Nicht nur beten, wenn es uns schlecht geht. Natürlich auch dann, aber nicht nur, wenn es uns schlecht geht. Und dieses Doppelleben, denke ich, verkraftet ein Mensch auf Dauer nicht. Mose sagt mal, Elia sagt, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Mose sagt, Herr zu mir, wer dem Herrn angehört. Man kann nicht hier und hier. Man kann nicht Zug fahren und mit dem Auto fahren. Man kann nicht fliegen und laufen. Entweder oder. Und jetzt hat der Johannes diesen Schritt gemacht. Der Herr hat wunderbare Mittel und Wege. Und so darf ich dich jetzt auch fragen, glaubst du an den Herrn Jesus Christus als deinen Herrn und deinen Retter, deinen Erlöser?
Ja, von ganzem Herzen.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gut, dann der nächste Vers. Groß ist der Herr.
Groß ist der Herr.
Dann als nächstes kommt unser Bruder Christian Klapproth zur Taufe. Auch er kommt aus einer gläubigen Familie und er hat beschrieben in seinem Zeugnis, dass die Gemeinde, also die sonntäglichen Besuche des Gottesdienstes für ihn zu einer gewissen Routine geführt hat. Oder für ihn war das eigentlich normal, aber wie gesagt eher nicht so, dass er sich jetzt dann groß interessiert hätte. Auch in seiner Jugend oder in seiner Pubertät war es so, dass die Welt zog und das Gute war, dass er doch auch eine Freundschaft hatte mit einem anderen jungen Mann aus der Gemeinde, der ihm ein großes Vorbild geworden ist in dem, wie er sein Leben bewältigt hat. Und er durfte sich dann auch auf einer Freizeit, aber nicht von der Gemeinde, sondern auf einer Jugendfreizeit in England, denke ich, da hat ihm sein Vater den Ratschlag gegeben, dass er dorthin gehen könnte oder sollte, wo er dann öfters hingegangen ist, auf solch eine Jugendfreizeit im Sommer hat er sich dann bekehrt vor knapp 2 Jahren, 2016. Ihm war bewusst, dass es einen zu spät geben kann und es war für ihn der Grund, eben hier frühe den Herrn zu suchen, bevor es zu spät ist. Vor circa 4 Wochen hat er auch eine Diagnose bekommen mit einer Krankheit, die eigentlich sehr schlimm ist, wo man momentan noch nicht von einer Heilung medizinisch rechnen kann. Aber ich denke, wenn er jetzt den Herrn Jesus auch mit in dieser Situation weiß, dass er an ihn glaubt, dann ist es auch für einen jungen Menschen möglich, mit dieser Krankheit zu leben. Und ich denke auch dazu darf auch die Taufe dienen, um diesen Bund mit dem Herrn festzumachen.
Und lieber Christian, er wollte nicht auf die Freizeit. Und so macht es der Herr oft. Man will nicht irgendwo hin und dann nachher hat man einen ganz, ganz großen Segen. Und das ist wunderbar. Was ich auch schön fand, ist, dass du erkannt hast, jetzt ist die Stunde. Heute. Gott schenkt ein Heute. Und das Heute haben wir Menschen zur Verfügung. Morgen wissen wir nicht, ob wir noch leben. Gestern können wir nicht mehr rückgängig machen. Heute. Heute gilt es, den Herrn zu hören. Und das hast du erkannt und begriffen. Und du darfst wissen, es geht in die ewige Herrlichkeit, egal was kommt. Der Herr ist dein Hirte und auch wenn es durchs finstere Todestal geht, du hast ihm dein Heute gegeben, er weiß um dein Morgen und in alle Ewigkeit. So darf ich dich fragen, glaubst du an den Herrn Jesus Christus, dass er dein Retter und dein Erlöser ist?
Ja, von ganzem Herzen.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
zuletzt kommt noch unser Bruder Martin Maser. Er ist noch relativ jung in unserer Gemeinde, aber er kommt ja aus Freudenstadt und ist mal auch so, dass er durch eine Internetrecherche eine Predigt gefunden hat von unserem Karl Hermann und hat gedacht, das ist doch eine Botschaft, die ich brauche, die mir neue Mut macht, und hat sich aufgemacht und hat ihn dann gefragt, ob er auch mal zu uns in den Gottesdienst kommen durfte. Das war ja natürlich kein Problem. Und seither kommt er auch regelmäßig in unsere Versammlungen, nicht nur am Sonntag, sondern auch unter der Woche. Er ist bei seinen Großeltern aufgewachsen, so wie er auch am Mittwoch es bezeugt hat. Und durch das, dass er eine Generation älter war wie er, war dann ab dem 20. Lebensjahr auf sich allein gestellt. Er wurde doch auch als Kind mit dem Evangelium konfrontiert in der Kinderkirche, in der Jungschar, über den früher sogenannten Württembergischen Brüderbund, und hat dort von dem Herrn Jesus gehört und hat doch auch hier schon als Kind sich gewusst, dass es den Herrn Jesus gibt und dass er ihm helfen würde. Aber es war auch dann so, dass er durch das, dass er alleine war, dass dann auch Dinge gekommen sind, die ihn wieder von dem Herrn weggebracht haben, sei es eben durch übermäßigen Sport oder eben auch, so wie du es bezeugt hast, durch die Musik, durch diese Rockmusik, die eine große Rolle in deinem Leben gespielt hat. Aber, wie gesagt, er durfte auch doch immer wieder in Notsituationen zum Herrn beten und hat auch seine Hilfe letztendlich erleben dürfen. Und wie gesagt, durch Predigten, auch von Werner Gitt und so weiter, ist er dann nochmal in seinem jetzigen Alter oder vor 2 bis 3 Jahren zum Glauben durchgedrungen, hat die Wiedergeburt erlebt, so wie du es auch bezeugt hast, und eine geistliche Heimat bei uns gefunden. Und du hast es auch immer wieder erwähnt, es war für dich immer wichtig, auch vom Herrn Jesus Zeugnis zu geben, auch in der Zeit, wo du noch in der Jugend warst, also auch bei der Bundeswehr und so weiter. Das war mir doch sehr erstaunlich, dass man zu seinem Feldwebel geht und sagt, ich möchte meine stille Zeit machen. Also ich weiß nicht, wie da die manche reagieren, wenn sie diesen Wunsch hören, aber der Herr hat auch hier Gnade geschenkt. Es war dir immer, wie gesagt, wichtig, für den Herrn Jesus zu bezeugen, dass du gläubig bist. Und dieses Zeugnis, ich denke, ist jetzt auch heute dran, dieser nächste Schritt, in dem du dich nach seinem Befehl biblisch taufen lässt.
Ja, schön, lieber Martin. Und zu erkennen, dass man gläubig ist, aber nicht wiedergeboren. Und das ist ein großer Unterschied. Man kann wohl rechtgläubig sein, man kann auch zur Kirche gehen, man kann in die Gemeinde gehen, man kann eine Bibel im Schrank haben und doch kein Leben aus Gott haben. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und er bezeugt, dass er das Leben aus Gott hat, ein Kind Gottes ist, in alle Ewigkeit ein Kind Gottes ist. Und was ich wirklich hart fand, war, wo er im Krankenhaus war und da niederlag und dann gedacht hat, jetzt bin ich allein. Ob ich jetzt lebe oder sterbe, spielt gar keine Rolle. Und letztendlich sind wir irgendwo alle allein. Denn sterben tun wir auch allein, wenn wir den Herrn nicht haben. Aber jetzt hast du den Hirten, Leben aus Gott. Und wenn wir den Hirten haben, wenn er uns vorangeht, dann geht es auch vielleicht durch finstere Täler und durchs Todestal. Aber ich habe erst diese Woche, habe ich so für mich gelesen, ich weiß nicht, gestern, vorgestern, es geht in die ewige Heimat. Und da steht, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und jeder, der zurücksieht, ob der Karl Hermann schon so lange gläubig, wie ich alt bin, oder ich, der ein bisschen gläubig bin, auch ein paar Jahre, oder ganz jung, nur Güte und Gnade, wenn wir zurückschauen. Und es geht, ich werde bleiben im Hause des Herrn. Und so darf ich dich fragen, glaubst du an den Herrn Jesus Christus als deinen Retter und deinen Erlöser?
Ja, von ganzem Herzen.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Thank you.
es ist vollbracht. Es war nicht einfach, möchte ich auch an dieser Stelle noch bezeugen, bis zum heutigen Tag. Und ich denke, wir dürfen auch hier die Gnade und Treue des Herrn und Heilands erleben, der hier diesen Schritt und diesen Tag auch geschenkt hat in dem Leben unserer Täuflinge, auch im Leben unserer Gemeinde. Bevor jetzt dann die Geschwister wieder zurück sind nach dem Umziehen, wird es jetzt doch einige Minuten dauern. Ich denke, wir hören noch ein Chorlied zusammen und dann fahren wir jetzt mit einem Chorlied fort. Andreas ist auch schon da. Wir haben es ja immer so, dass wir dann auch nochmal eine Botschaft hören dürfen, die uns nochmal auch diese Wichtigkeit dieses Schrittes für unser persönliches Leben bezeugt. Und darf dich bitten.
Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Ich möchte euch auch beglückwünschen, dass ihr da seid. Es ist schön, dass ihr da seid. Es ist wirklich wunderbar und sehr kostbar. Und ich denke, erst in der Ewigkeit wird es sich zeigen, wie wichtig es ist, das Wort Gottes zu hören. Und wir leben ja in einer Zeit von den News, oder nicht? Jeder hat Nachrichten, Apps und man liest die Nachrichten und man hört die Nachrichten und jeder hat eine Wetter-App auf dem Handy und man muss immer wissen, was läuft und was gerade aktuell dran ist und immer Nachrichten, Nachrichten. Und Nachrichten soll es jetzt auch gehen. Ich habe so dermaßen gute Nachrichten. Das findest du nirgends. Weder in Russland, wo 22 rinnen, weder in Amerika, weder in Korea, nicht in China. Im ganzen Universum ist das das Beste, was an menschliche Ohren dringen kann. Das Herrlichste, das Gewaltigste und das am tragweitesten, gibt es das Wort. Es ist so enorm wichtig, was wir haben im Wort Gottes. Und wenn man darüber nachdenkt und wenn man diese Freude hat, wie ich, das dann auch vorzubereiten, dann wird einem das vielleicht auch ein bisschen mehr und ein bisschen weniger bewusst. Vorher, wo der Karl Hermann so gesprochen hat, habe ich so gedacht, ja, vor der unsichtbaren Welt, vor der Engelwelt, vom Thron Gottes diese Taufe durchgeführt, die dort auch wiedergefunden wird. Sünder, die irgendwann mal Buße getan haben, den Herrn als Retter aufgenommen haben, da ist ein Stadion in Russland lächerlich. Wenn Freude im Himmel ist über Sünder, die Buße tun, und das werden wir dann erstmal in der Ewigkeit sehen, was das alles für eine gewaltige Ausmaße hat. Und ich bitte dich, ich bitte Sie, ich bitte euch, mich geduldig anzuhören, was ich zu sagen habe. Beziehungsweise, was im Worte Gottes steht. Also, und vielleicht ist ja jemand da, der sowas heute zum ersten Mal gesehen hat. Oder der das erste Mal mit sowas konfrontiert wurde. Vielleicht ist jemand da, der so das erste Mal das so mitkriegt. Und ich möchte euch heute ein paar Verse lesen, wo jemand den Herrn Jesus zum ersten Mal, wo der Herr Jesus ihm zum ersten Mal begegnet. Und das lesen wir im Johannesevangelium. Wir wollen aufschlagen, Johannes Kapitel 1, und wollen lesen die Verse 35 bis 39. Am folgenden Tage stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberwandelte, sprach er: Siehe, das Lamm Gottes! Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Da aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Wir haben heute eine Taufe durchgeführt, wo Menschen, junge Menschen sind, die in ihrem Leben ein ganz entscheidendes Ereignis erlebt haben. Sie sind nicht in der sichtbaren Weise, sie sind dem Herrn Jesus Christus begegnet, sie haben ihn als Retter angenommen und das hat ihr Leben grundlegend verändert. Und in meinem Leben ist das auch mal passiert. Und wenn man den Herrn Jesus erkennt, wer er ist und was er getan hat, Wilhelm Busch sagte mal, das erschüttert ein Menschenleben bis auf die Grundexistenz. Und hier haben wir Johannes, den Jünger, der hier dem Herrn zum ersten Mal begegnet. Deshalb denke ich, steht hier ausdrücklich, es war um die 10. Stunde, es war nachmittags 4 Uhr. Am folgenden Tage, heißt es hier in unserem Text. Was war denn vorher gewesen? Vorher hat Johannes gepredigt, Johannes hat getauft, Johannes hat den Herrn Jesus kommen sehen, hat über ihn gesagt: Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er hat den Heiligen Geist gesehen, in Form einer Taube, auf ihn herabkommen. Und er hat Zeugnis gegeben von dem. Und am nächsten Tag, und Johannes ist es wohl wichtig, diese Eingangsverse, und am nächsten Tag ist er wieder da, bei der gleichen Arbeit, beim gleichen Dienst. Und es ist so schön. Und indem er auf Jesus blickte, wenn man ihn ansieht, dann erkennt man ihn. Wenn man seine Augen auf ihn richtet, weg vom Prediger, weg von der Gemeinde, weg von der Tradition, seine Augen auf ihn richten und ihn erkennen als das, was er wirklich ist, das Lamm Gottes. Und das hat gereicht, diese beiden Männer von ihrem eigentlichen Lehrer abzuziehen und zu diesem Jesus, der hier als das Lamm Gottes vorgestellt wird, hinzugehen. Diese paar Worte. Aber Johannes konnte das gar nicht trefflicher sagen über das Wesen des Herrn Jesus Christus wie ein Lamm und über den Zweck, warum er hier war, ein Lamm zu sein. Denn er ist das Lamm Gottes. Und wenn Gott ein Lamm schickt, dann brauchen wir ein Lamm. Dann ist es nicht eine menschliche Idee. Das Evangelium ist ja sowieso keine menschliche Idee. Wer kommt darauf, dass Gott Mensch wird? Das fällt doch ein Mensch nicht ein. Dass Gott Mensch wird und dann auch noch stirbt. Ungerecht. Noch mal vollkommen erleben. Das fällt doch einem Mensch nicht ein. Wie wenig haben diese beiden Männer gewusst? Es war übrigens Andreas einer, hieß er. Der andere, Johannes, der das Evangelium geschrieben hat. Wie wenig haben sie von ihm gewusst? Und meine Frage, wie viel hast du schon von ihm gehört? Wie vieles ist in deinem Leben schon in dein Herz gedrungen von diesem Wort Gottes? Was wissen wir alles? Von der Krippe bis zum Kreuz. Wir begehen Ostern. Wir haben gehört, dass dieser Jesus wohl auferstanden ist. Das wussten die gar nicht. Und sie sind gegangen. Überlege gut, von wem du hörst. Und es ist interessant, sie kommen zum Herrn Jesus und der Herr Jesus dreht sich um und sagt, lieber Johannes, Andreas, es ist schön, dass ihr jetzt kommt. Ihr seid die beiden Ersten, das ist jetzt wirklich prima. Ihr dürft schimpfen, das steht da nämlich nicht. Der Herr Jesus sagt, was sucht ihr? Und wenn der Herr Jesus eine Frage stellt, dann hat es nicht den Grund, dass er wissen will, was los ist. Sondern er stellt sie in eine Selbstprüfung. Lest mal in Ruhe die Frage des Herrn nach, sei es im Alten oder im Neuen Bund. Was sucht ihr? Und das möchte ich auch heute weitergeben. Was suchst du? Was suchen sie? Was sucht ihr? Menschen suchen. Letztendlich suchen Menschen alle. Man sucht einen Lebensinhalt. Man versucht das Leben letztendlich irgendwo erträglich zu machen. Inhalt zu haben. Man sucht Geborgenheit, Glück, Zufriedenheit. Junge Menschen suchen vielleicht einen Partner. Wenn die Menschen älter werden, suchen sie Karriere. Wenn sie dann älter sind, was halt, müssen wir jetzt die Älteren fragen, was dann so kommt. Vielleicht Sorge, ob es ein Ausland und so Sachen, keine Ahnung. Man sucht ständig. Die einen suchen es im Hobby, die anderen im Partner, die anderen im Sport, die anderen bei der WM. Man sucht Inhalt, man sucht Substanz. Was sucht ihr? Manche wissen gar nicht, dass sie suchen und suchen trotzdem. Was sucht ihr? Ich möchte dir antworten. Wenn du suchst und Fragen hast, dann komm zu diesem Lamm Gottes. Und viele, viele deiner Fragen, wenn nicht alle, werden beantwortet werden. Was sagen sie? Sie sprechen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Sie wollten ihn kennenlernen. Sie wollten mehr von ihm erfahren. Und wenn du vielleicht gehört hast von ihm, wenn sie vielleicht gehört haben von ihm, dass es ihn gibt und dass der wohl Leben verändert. Jetzt sagst du vielleicht, naja, lieber Andreas, ist alles recht und gut, aber die Johannes und Andreas, die haben diesen Jesus da gesehen. Sage ich, ja. Aber was haben sie denn gesehen? Eine Lichtsgestalt? Ein König? Ein Russ? Was haben sie denn gesehen? Ein normaler Mensch, ein einfacher Mensch, sogar ein armer Mensch. Von außen hat man das nicht gesehen. Aber je mehr man ihn kennenlernt und desto mehr man Umgang mit ihm hat, desto mehr bleibt einem der Atem weg, wer diese Person wohl ist. Und du sagst, die haben ihn gesehen. Ich möchte antworten, was hast du, was haben sie heute gesehen? Gott hat eingegriffen, hier sind 6 Personen, die bezeugen, ihr Leben hat sich verändert durch diese eine Person. Solche Aussagen werden eventuell mal am Gericht verwendet werden, wo Gott sagt, habe ich dir nicht damals. Wir sehen Gott wirken, wir hören Gott reden und ich möchte dir zurufen, hör auf deine Stimme innerlich, dass es wahr ist, das Evangelium. Denn ich bin überzeugt davon, der Herr hat irgendwie jedem Mensch das so ins Herz gegeben, es ist wahr. Wurf die Zweifel weg. Wurf das Intellektuelle weg. Versuch nicht mit dem Verstand Gott zu ergründen. Mach's wie Maike. Kindlich. Der Herr Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wie die Kinder. Ganz einfach. Rabbi, wo wohnst du? Sie wollen ihn besser kennenlernen. Sie wollen antworten. Und jetzt steht da, ihr Lieben, sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Und Johannes macht einen Vermerk, es war aber um die 10. Stunde, denn dies ist ein Ereignis, das vergisst man nicht. Das verändert das Leben, wie es Wilhelm Busch sagt, wie es ich sage, wie es wahrscheinlich vielleicht auch der Karl Hermann und die Brüder hier sagen, es verändert das Leben existenziell. Was ihm vorher so wichtig war, verliert alles an Wert. Plötzlich wird alles anders. Alles wird anders. Es wird auf den Kopf, mehr oder weniger auf den Kopf gestellt, denn man erkennt, wer dieser Herr ist. Und ihr Lieben, ich habe heute Morgen so bei der Vorbereitung noch, habe ich gedacht, das ist der Anfang vom Evangelium. Und jetzt lest mal, Johannes hat es gereicht, siehe das Lamm Gottes. Und guck mal, was der alles erlebt hat mit dem Herrn. Das Johannes-Evangelium. Und dann liest man seine Briefe, wie er den Herrn gekannt hat. Und dann gehen wir noch in die Offenbarung und dann sitzt schnell und sagst nichts mehr. Und so geht es jedem, der den Herrn kennt. Ich möchte ein Beispiel gebrauchen. Vielleicht gibt es Ehepaare hier, vielleicht gibt es Menschen hier. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn man sich immer besser kennenlernt, wird es immer besser, gell? Es wäre echt super. Manchmal ist es ja auch so. Aber je länger wir zum Beispiel miteinander einen Weg gehen, sei jetzt Geschwister, sei jetzt die Kinder mit den Eltern, Ehepaare wahrscheinlich ganz extrem, je besser man sich kennenlernt, desto mehr sagt man, ja, ja, das hätte ich so irgendwie auch gedacht. Also, und machen wir uns doch nichts vor. Es hat doch jeder dieses Gesicht heute und auch noch anders. Und der Partner merkt es oft viel, viel schneller und besser. Und jetzt pass auf, was ich sage. Bei Jesus verhält sich das völlig anders. Warum? Je besser du ihn kennst, desto besser wird er. Das ist ein Phänomen. Wie geht's? Kommt und seht. Ihr Lieben, das ist die Reihenfolge. Kommen und dann sehen. Nicht denken, Gott macht Wunder und dann? Nein, nein, nein. Kommt, sagt der Herr Jesus, kommt und seht. Und das möchte ich dir, möchte ich Ihnen, möchte ich euch heute zurufen. Komm und sieh. Wenn du kommst, du wirst sehen. Komm mit offenem, mit ehrlichem Herzen, du wirst sehen. Es gibt nicht seinesgleichen, sagt David über den Schwarz Goliaths. Und so ist der Herr, es gibt nicht seinesgleichen. Er ist absolut einzigartig. Und überzeuge dich selber. Das ist sowieso das Beste. Das haben die Männer auch gemacht. Jetzt gehen wir mal dahin. Lamm Gottes, gewaltiger Ausdruck. Lest mal die Schrift auf das Lamm Gottes. Sie haben es erkannt, sie haben es begriffen. Der Herr Jesus sagt, kommt und seht. Er weist sie nicht zurück und er weist keinen zurück. Er weist dich nicht zurück, wenn du aus gläubigem Elternhaus kommst und nicht in der offenbarsten Sünde lebst. Wenn hier ein Mensch ist unter uns, der in der tiefsten Sünde lebt, ich möchte dir zurufen, der Herr Jesus sagt, komm, komm und sieh. Der Herr Jesus ist in der Lage, Menschen zu retten aus der tiefsten Sünde. Und denke nicht, ich muss erst noch das und das und das besser machen oder anders machen, sondern komm. Komm und dann wirst du sehen. Das ist die Reihenfolge. Und dann hoffentlich ist heute ein Tag, wo du sagst, es war aber um die 10. Stunde, dass du ihn aufgenommen hast. Der Herr segne sein mächtiges Wort an euch. Amen.
So, vielen Dank für diese sehr persönliche Botschaft. Und wir dürfen jetzt dann als nächstes mit den Täuflingen beten und ihnen auch eine Taufkarte über diese nun hinter euch liegende Taufe aushändigen. Ich lese stellvertretend einen Text kurz vor, dass wir auch wissen, was darauf steht. Unser Bruder im Herrn Johannes Gerischer hat uns seinen biblischen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus und an sein vollbrachtes Erlösungswerk glaubhaft bezeugt. gemäß dem Taufbefehl unseres Herrn aus Matthäus 28, Vers 19 und 20, wurde unser Bruder am Sonntag, den 24. Juni 2018, getauft. Freie Brüdergemeinde Albstadt. Ich denke, das ist immer schön, wenn man hier ein schriftliches Zeugnis hat, wenn man es in seiner Bibel hineintut und sich immer wieder daran erinnern darf, ich habe diesem Befehl des Herrn gehorcht und bin ihm verpflichtet, so zu folgen, wie er es von mir erwartet. Und diese Karte möchten wir jetzt aushändigen und dann anschließend noch als Älteste mit den Täuflingen beten. Kommt ihr bitte hier nach vorne.
Jesus, wir danken dir für den Gnadetag. Danke dir für die Gnade, dass du auch heute bereit bist, Menschen zu retten. Du bist das Lamm Gottes, das für uns geschlachtet wurde. Und wir danken dir, dass du unseren Geschwistern Gnade gegeben hast, dass sie dich finden konnten, dass sie dich erkennen konnten, dass sie dein Opfer annehmen konnten, dass das geschehen ist, dass sie wieder geboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Und du willst mit ihnen durch dieses Leben gehen. Sie dürfen dir jetzt folgen, wohin du gehst. Sie sind deine Sklaven. Du bist aber ein guter Hirte, du bist ein guter Herr. Und du wirst sie durchbringen nach Geist, Seele und Leib. Egal, was für Probleme auftauchen in diesem Leben. Du bist der, wenn man auf dich vertraut, wird keiner zu Schande. Wir beten dich dafür an. Ich möchte einfach unsere Geschwister dir anbefehlen, dir auf den Altar legen und bitte, dass du mit ihnen zum Ziele kommst, dass du es mit ihnen gut machst auf jeder Ebene und dass sie etwas sein dürfen zum Lobpreis deiner Herrlichkeit, dass du verherrlicht wirst und letztendlich der Vater im Himmel. Amen.
Ja, Herr, ich danke dir für dein Opfer. Ich danke dir, dass du für uns gestorben bist. Ich danke dir, dass wir das jetzt auch bekunden durften, dass wir ja, herausschauen durften und zeigen durften, dass wir an dich glauben. Ich danke dir, dass du gestorben bist und dass du in uns lebst. Ich danke dir ja, für deine unendliche Gnade, die du uns zukommen lassen hast. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt beistehst, dass ja, wir an deiner Hand gehen dürfen, dass wir mit dir leben dürfen, bis wir dich eins sehen werden. Amen.
Herr Jesus, ich möchte dir von Herzen danken, dass du so ein barmherziger Herr bist, dass du dein Leben für uns gegeben hast und dass du der gute Hirte bist, der seine Schäfchen sucht und dass ich mich dein Schäfchen nennen darf. Hab Dank dafür, Vater. Amen.
Amen. Ja, Herr Jesus, danke, dass du uns in die Welt gestellt hast, dass wir deine Kinder sein dürfen. Herr, führe uns und leite uns auf den Weg mit dir. Amen.
Amen. Danke, Herr, dass du dich der Verlorenen annimmst, Herr, dass du den Sünder annimmst, Herr, dass du mich freigemacht hast und ja, dass ich einfach nicht mehr allein bin und egal was passiert, dass du mit mir gehst und mich immer bewahren möchtest und ja, das wünsche ich alle, dass sie dich findet und dass sie dir nachfolgt. Amen.
Amen. Danke, Herr Jesus, für diesen Gnadetag. Danke, ja, dass Freude war im Himmel über die Sünder, die Buße getan haben, dass aber heute Freude im Himmel ist über dieses Zeugnis, das unsere lieben Täuflinge abgelegt haben, ja, dass sie dich im Herzen haben, ja, dass das, was wir jetzt gesehen haben, dass das innerlich bei ihnen geschehen ist, dass du sie komplett umgestaltet hast und ja, jetzt ihr guter Hirte bist. Wir preisen dich dafür, ja, dass du durch deinen guten Heiligen Geist auch heute noch redest und dass wir deine Botschaft, dieses wunderbare Evangelium, diese besten Nachrichten der Welt hinaus besaunen dürfen noch, in diese finstere Welt, wo alles drunter und drüber geht. Ja, danke, dass wir wissen dürfen, du bist wahrhaftig, du bist auferstanden, du lebst. Du vertrittst uns beim Vater Tag und Nacht, wo du wird kommen, weil du immer wieder uns einlädst, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, und für unsere Täuflinge bitte ich dich jetzt, Herr, senke du ihre Tritte in deine Fußstapfen, dass ihr Gang nicht wanken werde, sondern dass sie an deiner Hand das Ziel erreicht, droben die ewige Herrlichkeit bei dir. Ja, dass er dich droben nochmal loben dürfen für all das, was du in unserem Leben getan hast. Anbetung, Preis und Dank sei dir und dem Vater. Amen.
Amen. Ja, danke, Herr Jesus, dass du selbst ja, diesen Schritt, diese Demütigung der Taufe getan hast, weil du zu Johannes dem Täufer gesagt hast, also gebührt uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Danke, dass ja, du der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht wurde und dass du, Herr Jesus, auch uns dieses große Vorbild hinterlassen hast, aber auch, dass du ja, selbst der Sohn Gottes, dich erniedrigt hast bis zu diesem schrecklichen Tod am Kreuz, dass du ja nicht nur Mensch geworden bist, sondern dass du Knecht geworden bist und dass du ja für uns diesen Lohn der Sünde getragen hast, den wir eigentlich verdient hätten. Und danke, dass wir durch den Glauben an dich gerecht sein dürfen vor Gott dem Vater und zu dieser himmlischen Schar gehören dürfen, dort im Himmel eingeschrieben sein dürfen im Buch des Lebens. Danke, dass wir dieses auch heute wieder in der Taufe bezeugen durften und hilft, dass auch unsere Täuflinge auch diesen Wunsch haben und auch dieses erleben durften, so wie es der Kämmerer erleben durfte, dass er freudig seine Straße, seines Weges ziehen konnte und möglichst auch mit ihnen sein und sie auf ihren Wegen, egal wie schwer oder wie holprig sie auch sind, du bist bei ihnen und du wirst sie führen in deine Herrlichkeit, so hast du es verheißen und danke, dass wir ja, diese Hoffnung der Herrlichkeit durch dich, Herr Jesus, haben dürfen und segne auch sie auf ihrem Weg. Amen.
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 Dann sind wir eigentlich am Ende dieses Gottesdienstes. Gut, dann bleibt mir noch die Bekanntmachung. Und zwar, es sind alle hier Anwesenden recht herzlich eingeladen zum anschließenden Mittagessen. Ich denke, so bis 12:45 würden wir dann damit beginnen. Das heißt, man kann sich auch noch die Füße vertreten und auch entsprechend den Gläubigen gratulieren für diese Dinge. Es soll genug Zeit sein. Es sind also, wie gesagt, alle recht herzlich eingeladen. Und auch heute Nachmittag möchten wir dann entsprechend dann auch nochmal zusammen gemeinsam Kaffee trinken und den Tag entsprechend dann ausklingen lassen in Gesprächen untereinander. Für die, die hier bleiben, sehen wir uns ja dann nachher und für die, die nach Hause gehen, wünsche ich uns, dass sie wie unser Kämmerer ihre Straße oder ihres Weges fröhlich ziehen oder mit Freuden ziehen. Seid dem Herrn befohlen. Bis zum Wiedersehen.